Das waren mehr als nur markige Worte, die der US-Vizepräsident da am vergangenen Freitag Richtung Europa gerichtet hat. Es klang wie eine Lektion, sollte aber unsererseits als Weckruf verstanden werden, was J.D. Vance da zum transatlantischen Bündnis, zu Europa und insbesondere zu Deutschland verlauten ließ. Nicht etwa Russland oder China standen in der Kritik der Amerikaner, es war Europa. Und so sprachen einige im Anschluss von der Aufkündigung der gemeinsamen Wertebasis. Und Europa muss nun die Lücke füllen, die die USA hinterlässt. Damit steht Europa und vor allem Deutschland vor der fundamentalen Herausforderung und Neudefinition der eigenen Außen- und Sicherheitspolitik. Denn die Zeit der Friedensdividende nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist definitiv vorbei. Im Gegenteil. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine lässt die Welt zurückfallen in eine Zeit des Krieges, der Despoten und läutet so das postmultilaterale Zeitalter ein, in dem wieder nur das eine gilt, nämlich das Recht des Stärkeren. Und damit begrüße ich Sie bei Unter den Linden. Und hier bei uns im Studio begrüße ich Linda Teuteberg, Mitglied des Bundestags bei der FDP-Fraktion. Und ebenfalls begrüße ich sehr herzlich Sevin Dadelin, Mitglied des Deutschen Bundestages bei Bündnis für Sarah Wagenknecht. Herzlich willkommen an Sie beide. Frau Teuteberg, jahrzehntelang galt die Wertegemeinschaft des Westens ja so ein Stück weit als unverbrüchlich. Führungsmacht, die geistig-moralische Führungsmacht hatte bisher die USA, wenn wir die Worte vom US-Vizepräsidenten vom vergangenen Freitag uns noch mal vergegenwärtigen. Ist die Wertegemeinschaft am Ende?
Das würde ich so nicht sagen, aber es ist eine Zäsur. Und ich finde, entgegen mancher sehr schneller Reaktion haben wir auch allen Grund, gründlich drüber nachzudenken und vielleicht auch nicht zu schnell Urteile zu fällen. Also was Herr Habeck da gesagt hat, wie kümmere dich um deinen eigenen Kram, da sind wir nicht gut beraten mit solchen Einschätzungen. Ich finde, wir haben ein überragendes Interesse an pragmatischen, guten Beziehungen mit den Vereinigten Staaten. Und insofern finde ich, weder Naivität noch Trotz sind da gute Ratgeber. Es gibt auch Gründe, weshalb die Situation jetzt so angespannt ist. Auch viele versäumte Hausaufgaben von Deutschland und Europa. Und insofern, glaube ich, sollten wir jetzt eher sehr genau nachdenken, was können wir tun, um die Wertegemeinschaft und vor allem auch die Handlungsfähigkeit außenpolitisch gemeinsam zu stärken.
Vance hat uns aufgefordert, die rechtsnationalen Kräfte nicht länger zu ignorieren. Er sieht da sogar undemokratische Züge in unserem System. Erodiert er das transatlantische Verhältnis?
Es ist auf jeden Fall eine Zäsur und es ist auch bemerkenswert und ungewöhnlich, auf der Münchner Sicherheitskonferenz sehr innenpolitisch zu sprechen. Aber ich finde, wir sollten es uns auch nicht zu leicht machen, das einfach nur abzutun. Ich finde, wir haben da genug zu tun, dass wir unsere Demokratie auch mit wirklich Debatten, in denen wir inhaltlich argumentieren und uns die roten Linien, die es tatsächlich inhaltlich geben muss, zum Beispiel gegenüber kollektivistisch-völkischem Denken oder für mich als Liberale auch gegenüber russlandfreundlichen imperialistischen Orientierungen, das ist ein absolutes No-Go. Aber ich finde, wir haben in Deutschland durchaus auch Debatten, wo es sich einige zu leicht machen und auch legitime, absolut grundgesetzkonforme Positionen schnell diffamieren. Und wenn wir unsere Demokratie schützen wollen, glaube ich, sollten wir nicht trotzig reagieren auf diese Ausführungen, sondern genau unterscheiden, was daran hat einen Kern und was ist ganz klar zurückzuweisen. Aber mir sind viele Reaktionen zu schnell und zu selbstgerecht. Mhm.
Frau Dadelin, Sarah Wagenknecht hat die Worte von G.D. Vance gelobt. Sie sagt, es muss ein Schock sein für das US-hörige europäische Establishment, dass ihm jetzt ausgerechnet ein US-Vizepräsident in Sachen Meinungsfreiheit und Cancel Culture die Leviten liest. Richtig so. Das ist ein Zitat von Sarah Wagenknecht. Wie sehen Sie es, Frau Dadelin? Müssen Sie am Ende sogar oder sind Sie am Ende froh, die Amerikaner ziehen ihre Truppen ab aus Europa oder haben es zumindest angekündigt? Und so wie es aussieht, wird es einen Frieden mit Putin geben? Da haben Sie doch Ihre Ziele erreicht, oder?
Na, zunächst einmal muss man sagen, es ist natürlich schon übergriffig, aber das ist jetzt nicht das erste Mal, dass aus einer US-Administration jemand in Deutschland auftritt, eine Rede hält und uns quasi sagt, was wir zu tun haben. Und natürlich auch sich in die inneren Angelegenheiten einmischt. Das ist übergriffig, aber das ist nicht singulär für die US-Administration. Die deutsche Bundesregierung unter Bundeskanzler Scholz mischt sich auch in die inneren Angelegenheiten der USA ein. Stichwort Harris versus Trump, Präsidentschaftswahl. SPD-Parteivorsitzende hat sogar Haustürwahlkampf gemacht in den USA, also eine ganze Delegation der SPD. Oder man hat das auch bezüglich anderen Ländern gemacht. Diese Übergriffigkeit ist klar. Andererseits hat er auch einige Punkte, die richtig sind. Da hat er einen Punkt, wenn er die Annullierung der Wahlen in Rumänien anspricht als ein Angriff auf die Demokratie. Die Venedig-Kommission der Parlamentarischen Versammlung des Europarates hat diese Annullierung der Wahlen in Rumänien genauso scharf kritisiert. Und ein jetzt mittlerweile ehemaliger EU-Kommissar Thierry Breton hat das ja als Vorbild genommen, sogar in anderen Ländern auch Wahlen zu annullieren. Ich halte das für hochgefährlich. Und dass es natürlich auch eine Beschränkung von Meinungsfreiheit gibt, immer mehr, also zunehmend, Frau Teuteberg wird das ja auch zustimmen, eine Verengung des Meinungskorridors haben wir ja auch gesehen. Also besonders in Deutschland, Kritiker der Corona-Maßnahmen wurden in eine bestimmte Ecke gedrängt, ihre Versammlungen wurden verboten und so weiter. Oder beispielsweise diejenigen, die seit 3 Jahren sagen, sie sind für Friedensverhandlungen statt immer weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine, wurden als Putin-Freunde oder Kreml-Parteien diffamiert. Das haben wir schon und davon sollten wir auch Abstand nehmen, weil die Demokratie lebt von einer Vielfalt von Meinungen. Allerdings muss man auch sagen, dass die neue Trump-Administration jetzt nicht, jetzt sagen wir mal, Friedensengel ist oder Pazifisten sind und sich deshalb zurückziehen jetzt aus diesem Krieg der Ukraine, sondern es geht darum, dass Trump für die US-Oligarchen das Beste rausholen möchte. Im Moment haben sie 3 Jahre lang in einen Krieg investiert, der nichts gebracht hat. Man ist gescheitert in dem Versuch, militärisch und auch wirtschaftlich durch die Sanktionen Russland die Atommacht in die Knie zu zwingen. Man konnte das nicht einhalten, was man versprochen hat, nämlich Russland zu ruinieren, wie Außenministerin Baerbock das gesagt hat. Und deshalb wollen sie sich zurückziehen. Aber eben wir Europäer sollen dann die Zahlmeister sein. Wir sollen den Wiederaufbau finanzieren. Wir sollen auf ewig in die Feindschaft mit Russland gedrängt werden durch diese Mission Impossible, die die da vorgeschlagen haben. Nämlich, wenn es einen Friedensschluss gibt, was es hoffentlich gibt, weil ich bin ja schon dafür, dass das Töten und Sterben beendet wird in der Ukraine, dass man eine fast 2000 Kilometer lange Grenze zu Russland bewachen soll als Europäer, was meiner Meinung nach eine totale Kamikaze-Aktion ist. Und völlig, also auch wirklich hochriskant und gefährlich ist. Und er natürlich geopolitisch sich anderen Herausforderungen widmen möchte, nämlich China. Und da das hat man ja heute auch schon gesehen. Genau. Also das ist der Grund, warum sie da wegziehen. Nicht, weil er friedenspolitisch jetzt zum Pazifismus übergelaufen ist, sondern sie wollen, dass Europäer für diesen Krieg bezahlen, den Wiederaufbau bezahlen, der ja beziffert wird auf ungefähr 500 Milliarden Euro. Dass die Ukraine in die EU aufgenommen werden soll, sagt ja Ursula von der Leyen, das würde uns 186 Milliarden Euro kosten. Und bisher hat der Krieg laut Deutschem Institut für Wirtschaft ja schon ungefähr 200 Milliarden uns schon gekostet wegen der Sanktionen.
Mhm. Frau Teuteberg, die USA symbolisieren in der Außen- und Sicherheitspolitik für uns auch ein Stück weit die Westbindung und damit auch die Bindung an die NATO. Können oder sollten wir uns noch auf die NATO verlassen angesichts der Entwicklungen?
Die NATO ist ganz wichtig, das ist unser Verteidigungsbündnis und dass die Situation heute so ist, wie sie ist, hat ja damit zu tun, dass wir da zu wenig getan haben. Also, dass die USA sich mehr Richtung Pazifik orientieren, ist jetzt kein Spezifikum nur von Herrn Trump und seinem politischen Lager. Das gab es schon vorher und auch bei einer wohlverstandenen Zusammenarbeit wäre es unsere Aufgabe, dass wir zum Beispiel als Deutsche in Europa mehr Verantwortung übernehmen, um auch bei guten Beziehungen und guter Zusammenarbeit die USA sozusagen ein Stück weit zu entlasten von ihrer bisher überproportionalen Leistung in der NATO für unsere Sicherheit. Und auch in einer guten Zusammenarbeit würde das auf uns zukommen. Und das ist unsere Aufgabe. Also da ist eher unser Engagement in der NATO muss stärker werden. Die NATO hat sich bewährt. Und ich fand das Besorgniserregende in den letzten Tagen in den Äußerungen auch von Präsident Trump ist eher, dass im Hinblick auf Putin und die Ukraine ja so eine Beliebigkeit in den Äußerungen ist, dass da gar nicht von Angreifer und denjenigen, die sich verteidigen, die Rede ist, sondern so, als wären das einfach zwei Streithähne, die irgendwie auf einer Ebene stehen und sich jetzt gefälligst mal einigen sollen. Also das ist, finde ich, eine schwierige Herangehensweise. Aber ich finde, wir müssen was tun. Es hat Gründe, dass wir die Statistenrolle haben jetzt als Europäer und auch Deutschland als zweitgrößter Unterstützer der Ukraine trotzdem gerade keine Rolle spielen. Und das hat damit zu tun, dass wir belächelt werden. Wir werden nicht ernst genommen. Und das hat auch mit der Führungsschwäche von Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock zu tun, die in erster Linie durch Zaudern und Belehrungen in der Welt auffallen, aber nicht dadurch, dass wir auch stringent und verlässlich wahrgenommen werden. Es wäre oft besser, weniger markige Worte am Rande von Konferenzen zu machen und dafür hinter verschlossenen Türen möglicherweise deutlicher und selbstbewusster aufzutreten, aber nicht so viele, finde ich, oft sehr unkluge Belehrungen, die irgendwie immer auf den Gängen und bei den Pressestatements gemacht werden. Aber dafür wenig Verlässlichkeit, wenig Substanz. Wir müssen auch wirtschaftlich wieder stärker werden, damit wir überhaupt geopolitisch eine Rolle spielen. Und dass wir da zurückgefallen sind, das zeigt sich, finde ich, in dieser Statistenrolle, die uns im Moment nur zukommt.
Aber die Statistenrolle, die ist ja da, weil man 3 Jahre lang es versäumt hat, jedwede diplomatische Initiative zu zeigen. Also wir haben ja einen Totalausfall im Außenministerium, da bin ich ja Ihrer Meinung. Aber das hat nicht damit zu tun, dass wir die Statistenrolle haben, weil man nicht genügend aufrüsten würde und nicht genügend für Militär und Rüstung bezahlen würde. Ganz im Gegenteil, wir haben im Moment 90,5 Milliarden Euro pro Jahr nach NATO-Kriterien, was für Rüstung und Militär ausgegeben wird. Die europäischen NATO-Staaten geben zusammen viel mehr aus, deutlich mehr aus, als der gesamte Staatshaushalt Russlands hat. Also 480 versus 400 Milliarden US-Dollar. Insofern halte ich das nicht für den Grund, sondern 3 Jahre lang hat man in der Gefolgschaft der USA, darum geht es, weil die sind schon anders, diese zwei Administrationen. Joe Biden wollte diesen Krieg weiterführen. Und er hat ja auch damals mit dem britischen Premierminister Johnson 2022 im Frühjahr die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine nachweislich torpediert.
Nein, das ist
und,
mehrfach widerlegt.
Der US-amerikanische Präsident selber sagt ja, dass sein Amtsvorgänger eine große Mitverantwortung dafür hat, dass es diesen Krieg weiterhin gibt. Und Deutschland hat sich in einem Vasallenverhältnis zu den USA doch 3 Jahre lang nichts unternommen, um eine europäische Position zu formulieren. Wie können wir zu Friedensverhandlungen, wie können wir zu einem Friedensschluss kommen, wie können wir diesen Krieg beenden? Und Donald Trump beweist jetzt diesen Charakter dieses Krieges, dass es um einen Stellvertreterkrieg gibt. Und diese Stellvertreter werden deshalb auch nicht nach Riad, nach Saudi-Arabien für die morgige Sitzung, für das morgige Treffen eingeladen.
Frau Dahlen, ich würde gerne noch mal zu dem Punkt NATO zurückkommen.
Ja, sehr gerne.
Frau Teuteberg sagte, die NATO hätte sich bewährt. Sie stellen die NATO ja auch schon länger in Frage. Wie wollen Sie für die Sicherheit Europas in irgendeiner Form einstehen, beziehungsweise wie soll das gehen ohne NATO?
Also zunächst einmal vielleicht ganz klar, die NATO versteht sich als Verteidigungsbündnis, aber 20 Jahre Angriff auf Afghanistan oder die Führungsmacht USA mit einer Koalition aus NATO-Staaten in Angriff völkerrechtswidrig auf den Irak haben ja gezeigt, das hat nichts mit Verteidigung zu tun. Oder auch der Angriffskrieg gegen Jugoslawien, der ist ja noch länger her, ist auch völkerrechtswidrig gewesen. Da hat nichts mit Verteidigung zu tun. Da gab es keinen Angriff auf die NATO. Da gab es keinen Aggressor.
Irak war
also
auch keine NATO-
genauso auch mit den Werten.
Ich wollte noch mal nachfragen, Frau Dahlen. Also Afghanistan ist nicht von der NATO angegriffen worden. Die NATO ist sowieso kein Bündnis, was angreift, sondern es ist ein Verteidigungsbündnis.
Naja, aber dann sagen Sie doch mal, wer hat den angegriffen? Man hat den ersten Mal den Bündnisfall einberufen, obwohl es ja von Afghanistan keinen Angriff auf einen der NATO-Staaten gegeben hat. Ja, es gab ja keinen Angriff auf irgendeinen NATO-Staat von Afghanistan. Und man hat dort, es gab diesen 9/11 also September, den 11. September, den Terroranschlag. Aber das waren ja keine Afghanen, sondern das waren Saudis, ja, zum größten Teil, die da drin waren. Aber man hat sich Afghanistan genommen aus geopolitischen Gründen. Wir sagen, wir brauchen kein Militärbündnis, was auf Aufrüstung und Konfrontation und Expansion setzt, wie zum Beispiel jetzt eine NATO-isierung Asiens geplant ist mit einem Büro in Japan. Obwohl es transatlantische Vertragsorganisation heißt, will es jetzt in Asien auch noch ein Büro aufmachen. Bilaterale Abkommen werden dort gemacht mit verschiedenen Ländern gegen China. Wir halten diese Konfrontationspolitik für falsch, so wie wir auch die Expansion im Osten abgelehnt haben gegenüber Russland. Wir sagen, wir brauchen in einer Welt, wo die unipolare Weltordnung unter der Herrschaft der USA untergeht, das erleben wir jetzt gerade, und eine multipolare Welt im Werden ist, brauchen wir eine eigenständige europäische Außen- und Sicherheitspolitik, die sich auf ihre eigenen Interessen, also die Interessen der Mehrheiten der europäischen Bevölkerungen setzt, die eben nicht deckungsgleich sind mit denen der USA. Das erleben wir doch jetzt ganz hautnah. Die USA machen da einen Deal in der Ukraine und die Europäer sollen dafür zahlen und dann am besten auch noch Soldaten hinschicken für eine fast 2000 Kilometer lange Grenze, die man nicht kontrollieren kann. Und im Ernstfall, wenn dieser Waffenstillstand brüchig ist, müssen europäische Soldaten dann auch noch auf russische Soldaten schießen. Und dann ist man im Krieg. Das halte ich für hochgefährlich. Und das ist eine vergiftete Geschichte von den Amerikanern, die zeigt, die haben andere Interessen. Wir Europäer haben andere Interessen. Wir müssen unsere Interessen vertreten.
Aber wenn wir uns auf die europäischen Interessen konzentrieren und vielleicht auch auf eine europäische Sicherheitsarchitektur, reicht das denn aus? Ist Europa stark genug, um tatsächlich seine Sicherheitsinteressen selber zu vertreten?
Nach Militärexperten ist man das. Vor allen Dingen, wenn man auf eine Außenpolitik setzt, die auf Diplomatie, auf Interessensausgleich, auf Entspannung setzt und vor allen Dingen auf eine gemeinsame Sicherheit.
Auch mit Russland?
Ja, natürlich brauchen wir auch gemeinsame Sicherheit. Wir können die Geografie in Europa nicht ändern. Russland ist unser Nachbar, wird unser Nachbar bleiben. Also diese Geografie kann noch niemand ändern, auch die FDP nicht. So, und deshalb müssen wir doch gucken, dass wir eine Politik der guten Nachbarschaft haben. Das war auch lange Zeit, Jahrzehnte. Jahrzehntelang nach dem Zweiten Weltkrieg ein Grundsatz der deutschen Außenpolitik, ob sie jetzt ein Außenminister Genscher war oder ein Außenminister Steinmeier war, das ist der Grundsatz der deutschen Diplomatie gewesen. Und dem haben wir auch zu verdanken, die Wiedervereinigung. Und wir brauchen eine gemeinsame Sicherheit, weil Sicherheit gegeneinander kann man in Europa nicht organisieren. USA ist da anders, die sind weit weg vom Schuss, die haben drumherum, haben sie nicht so viele Nachbarstaaten wie wir. Wir sind mittendrin in Europa und man kann nur mit einem Konzept der gemeinsamen Sicherheit langfristig Frieden sichern auf dem europäischen Kontinent.
Ich würde das ausreichen.
Also das eine, der Vergleich mit dem Kalten Krieg ist insofern natürlich, sticht nicht, weil damals hat auch selbst die Sowjetunion nicht imperialistisch angegriffen wie heute Putin. Also außerdem haben wir ich komme selbst aus Ostdeutschland, mein Wahlkreis ist Potsdam, ich komme aus Brandenburg. Ich bin froh, dass die Amerikaner damals eingegriffen haben, sonst hätte es 1945 dann gar nicht das Kriegsende, die Potsdamer Konferenz gegeben und die Freiheit, die kam dann auch für die Menschen im Osten unserer Republik erst 1990.
Die Menschen in Auschwitz würden sagen, sie wurden befreit damals von der Roten Armee. Also ich würde sagen, alle Alliierten haben wir zu verdanken, das Ende des deutschen Faschismus in Europa.
Ja, die Befreiung von Auschwitz, die ist tatsächlich von der Roten Armee, allerdings mit massiver und benötigter und auch erhaltener Militärhilfe auch der USA befreit worden. Und die Lehre ist doch aber, wir haben unsere Freiheit als Bundesrepublik und die Menschen im Westen der Bundesrepublik haben das früher erlebt, die Freiheit und Sicherheit garantiert bekommen. Und wir müssen heute eben mehr dafür auch selbst tun. Und es wird keinen Frieden in Europa dauerhaft geben, wenn Putin erfolgreich ist mit seinen Gelüsten, einfach andere Länder zu überfallen. Und deshalb halte ich es für gefährlich. Ich finde, wir brauchen beides. Wir müssen selbst mehr Verantwortung übernehmen, aber nicht gegen die USA, sondern weiter in Zusammenarbeit und in der NATO. Und am teuersten wäre es, nämlich diese Stabilität nicht herzustellen und die Bedrohung durch Russland einfach gewähren zu lassen oder nicht sinnvoll abzuschrecken. Auch die deutsche Einheit ist nur durch NATO-Doppelbeschluss, durch die Kombination von wirtschaftlicher, militärischer Stärke einerseits und Gesprächsbereitschaft andererseits erreicht worden. Der Vergleich mit dem Militärhaushalt Russlands ist auch natürlich so nicht richtig, wie Sie ihn anstellen, weil es natürlich einfach ist, wenn ein Land wirtschaftlich schwächer ist. Trotzdem ist der größere Teil des Staatshaushaltes von Russland geht in Rüstung und dass die natürlich nominal die Rüstungsgüter für sie billiger sind, ändert nichts an der Frage, was für eine Masse an Material haben sie da, wie rüsten sie auf, wie stellen sie ihre gesamte Wirtschaft auf Kriegswirtschaft um. Ist es so, dass wir sehr viel mehr noch tun müssen als NATO-Staaten. Und das ist allerdings nicht nur eine Frage der Menge, sondern insbesondere auch eine Frage der Fähigkeiten, der Kooperation, gemeinsam handlungsfähig zu sein, nicht mit ganz unterschiedlichen Systemen, sondern gemeinsam.
Also anders als Sie, aber haben wir keine doppelten Maßstäbe. Wir wollen auch gute Beziehungen.
Darf ich bitte noch eine Nachfrage zu NATO stellen, weil Sie das gerade sagten, Einhaltung 2%-Ziel entsprechend dem. Würden Sie sagen, dass das tatsächlich nicht mehr reicht und dass man da in Richtung 5% gehen muss?
Auf jeden Fall denke ich, dass es nicht mehr reicht. Das 2%-Ziel ist von 2014, vom Gipfel von Wales. Damals war noch Herr Steinmeier Außenminister und man hat das vereinbart. Seitdem hat sich die Lage sehr weiterentwickelt und die Bedrohung ist größer. Wir brauchen mehr. Ich halte aber auch nicht so viel davon, jetzt über die Prozentzahlen zu spekulieren. Also ich sage mal, wenn Herr Habeck von 3,5% spricht, dann könnte es auch sein, dass er die Ergebnisse seiner schlechten Wirtschaftspolitik vorwegnimmt. Und da sind 3,5% von einem niedrigen BIP auch nicht viel mehr als 2% von einem wirtschaftsstarken Land.
Also ich glaube, da sollten wir aufpassen. Die Amerikaner auch bei 3,5% sind,
genau,
und nicht bei
5%. Aber trotzdem ist das Entscheidende, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, das wird auch mehr sein müssen. Aber die entscheidende Voraussetzung dafür ist natürlich auch wirtschaftlich wieder wettbewerbsfähiger, stärker zu werden. Nur dann werden wir überhaupt unsere Aufgaben bei innerer und äußerer Sicherheit dauerhaft finanzieren können.
Aber die Frage ist auch, wo das Geld an dieser Stelle kommen soll, wo ja natürlich auch Geld für die wirtschaftliche Stabilität gebraucht wird.
Beides müssen wir angehen. Wir müssen daran arbeiten, unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit wieder zu stärken und gleichzeitig aus den Einnahmen, die der Staat hat, auch mehr für unsere äußere Sicherheit
einzusetzen. Und das funktioniert mit der Schuldenbremse?
Das ist durchaus möglich. Was aber auf jeden Fall der falsche Ansatz ist, ist der vom Kanzler und manchen zu sagen, ich könnte ja gute Politik machen oder Herr Habeck, wenn die Schuldenbremse nicht wäre. Es ist schon, gehört zur Jobbeschreibung deutscher Politiker im Rahmen des Grundgesetzes Politik machen zu können. Auch die Schuldenbremse erlaubt ja durchaus Schulden, die auch schon gemacht werden. Wir sind weit davon entfernt, besonders zu sparen. Aber es muss auch um andere Prioritäten im Staatshaushalt gehen. Und das ist erstmal der Grundansatz und nicht einfach zu sagen, wir verändern hier nichts und machen einfach ein paar mehr Schulden. Das ist einfach der bequeme Ansatz, den der Kanzler, auch die Grünen wählen. Wir müssen da auch uns genauer Gedanken machen, wie wir das sowohl aus dem laufenden Haushalt stemmen, als auch wirklich aufstocken.
Frau Dadelin, Sie haben es schon erwähnt, die Ukraine-Hilfe erfordert hohe Mittel ziviler und militärischer Art. Sie fordern die Einstellung der militärischen Hilfe auch an die Ukraine. Opfern Sie da die Ukraine nicht auch ein Stück weit?
Nein, wir wollen das Sterben und das Töten beenden. Im Gegensatz zu denjenigen, die seit 3 Jahren auf Kosten der Menschenleben in der Ukraine diesen Stellvertreterkrieg führen und offensichtlich weiter gewillt sind zu führen, obwohl die USA sagen, sie wollen ein Ende dieses Krieges. Also wenn ich jetzt sehe, dass da so eine Dolchstoßlegende seitens Frau Strack-Zimmermann von der FDP oder auch Herrn Habeck von den Grünen jetzt gesponnen wird, USA würden hier die Ukraine fallen lassen, aber man müsste den Krieg jetzt weiterführen, auch beispielsweise mit Herrn Merz, der jetzt noch mal geöffnet hat, die Option, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Ich muss Ihnen wirklich sagen, diese Kernschmelze zu erleben von diesen Transatlantikern, die aber dann nicht einsehen, dass 3 Jahre lang eine falsche Politik gemacht wurde, sondern auch noch weiter draufsetzen und dann sagen, nach der Konfrontation mit Russland und teilweise mit China jetzt auch noch bereit sind, eine Konfrontation gegenüber den USA einzugehen, das halte ich für unverantwortlich. Ich denke, wir brauchen gute Beziehungen zu allen Großmächten. Wir können uns das auf Dauer nicht erlauben, in Konflikt zu treten, ob es jetzt die USA sind oder Russland oder China ist. Wir brauchen eine gute Beziehung zu allen Großmächten, damit wir unsere Sicherheit und auch unsere Wirtschaft wieder ankurbeln können. Die Ampel hat uns jetzt 3. Jahr in Folge ein Rezessionsjahr beschwert. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat bei der Jahresprognose jetzt nochmal gesagt, sie gehen davon aus, 0,5% schrumpft nochmal das Bruttoinlandsprodukt in dem laufenden Jahr 2025. Die Wirtschaft liegt brach. Ich meine, die Infrastruktur ist total marode. Und von den, in den Schulen ist der Putz, bleib, geht ja von den Wänden. Nein, ich möchte ganz kurz zu diesem Punkt mit der Aufrüstung, weil darüber wird ja nicht geredet. Ein Euro wird nur einmal benutzt, der kann nicht zweimal benutzt werden. Entweder ist man bereit für die Infrastruktur, für Wohnungen, für Bildung, für Gesundheit, für den Sozialstaat Geld in die Hand zu nehmen oder eben für Mordwerkzeuge, für Rüstung und Militär. Und ich halte unter, diesen Aufrüstungs- und Überbietungswettbewerb völlig inakzeptabel. Wir geben schon viel zu viel aus.
Also mit
dieser Vorschläge, 160 Milliarden oder 100, 220, wie die AfD das ja fordert, also 5%, die Hälfte des Bundeshaushaltes für Rüstung und Militär. Das wird dazu führen, dass wir einen Militärstaat haben, aber nicht mehr einen Verteidigungsfähigen
Sozialstaat. Aber ich will schon nochmal sagen, weil hier gerade historische Reminiszenzen auch vorhin gebracht wurden. Also mit der Argumentation, die Sie gerade bringen, alle anderen Ausgaben und Anliegen innenpolitisch im Gegensatz zu dem Engagement außenpolitisch zu stellen, mit dem mit derselben Argumentation hätten auch die Isolationisten in den USA, als die eingegriffen haben im Zweiten Weltkrieg, gesagt, ja, warum nicht verhandeln, das ist nicht unser Krieg, was haben wir damit zu tun, bloß keine Ressourcen einsetzen, sich hier nicht einmischen. Also diese Logik, die ist fatal und die entspricht nicht unserer Verantwortung.
Also ich würde jetzt den Holocaust im Zweiten Weltkrieg nicht relativieren wollen, das hat eine Singularität. Und das ist auch was anderes.
Es geht hier nicht darum,
sind Sie jetzt bereit, wenn die USA Grönland und Kanada imperialistisch angreift, Grönland, Kanada, Panama-Kanal möchte
die Sicherheit, auch
mit nötiger Waffengewalt der US-Präsident einnehmen. Möchten Sie
der Frieden,
auch, möchten Sie dort auch einschreiten?
Der Frieden in Sicherheit ist zutiefst im Interesse.
Gegen die USA
ich darf
eingreifen.
Auch ausreden, der Frieden in Europa, und dazu gehört es, dass wir Aggressoren wie Putin widerstehen, ist zutiefst im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger. Es ist zynisch, das gegeneinander auszuspielen und immer mit irgendwelchen anderen Ausgaben einfach in Gegensatz zu stellen.
Das hat ja Ihre Außenministerin gemacht. Frau Baerbock hat gesagt, man hat 37 Milliarden letztes Jahr zusammengekratzt, aus der frühkindlichen Bildung, aus der Gesundheit, aus der Rente gespart, weil das Geld
Frau
nicht
Dahlen,
da war.
Ich würde aber Sie müssen gerne schon sagen, wie Sie dieses Geld dann zur Verfügung stellen. Auf den Punkt zurückkommen, die Friedensplaninitiative der USA für die Ukraine. Wie bewerten Sie die?
Na, es ist zu begrüßen. Ich meine, wir haben 3 Jahre lang einen Krieg hier auf europäischem Boden, eins der längsten nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben über 1 Million Tote. Die Wall Street Journal hat ja schon letztes Jahr gesagt, das sind 1 Million Tote. Die US-Administration, die neue, hat gesagt, das sind 1,5 ungefähr Millionen von Toten. Und ich finde, jeder Tag, an dem weiter Menschen sterben, ist ein verlorener Tag. Insofern begrüße ich natürlich diese Initiative. Die Gefahr besteht nur allerdings darin, dass jetzt die Europäer für diesen Krieg, den die USA ja mitgeführt haben dort, ja, und die US-Administration besonders unter Joe Biden, dass wir jetzt dafür zahlen sollen. Und das halte ich für völlig inakzeptabel. Und jetzt dann auch noch die Diskussion jetzt in Paris heute zum Beispiel, heute Nachmittag, kommen sie ja auf Einladung von Präsident Macron zusammen in Paris, die Europäer, um dann auch noch darüber zu sprechen, ob man Truppen entsendet für einen Friedensschluss an der Grenze. Und das halte ich für inakzeptabel. Ich glaube, wenn man
einfach. Ich würde da gerne noch mal auf diesen Friedensplan zurückkommen. Hätte Putin nicht mit diesem in Aussicht gestellten Gebietsgewinn dann nicht automatisch auch gewonnen?
Ja, das wären, also jedenfalls geht das in die Richtung und das wäre ein fatales Zeichen. Ich finde gerade die Argumentation völlig widersprüchlich. Zum Beispiel die Ukraine hat ja ihre Atomwaffen abgegeben. Also gerade wenn es einem wirklich und nicht nur rhetorisch um Abrüstung geht, dann muss man genau dafür sorgen, dass die territoriale Integrität von Staaten geschützt wird und sie nicht durch ihre Abrüstung zum Opfer dann von Aggressionen und von Imperialismus werden. Gerade deshalb ist es wichtig und Teil des Einsatzes für Frieden und Sicherheit in Europa, die Ukraine zu unterstützen und zwar mit allem, was wir können.
Also
das ist zutiefst im Interesse Deutschlands und Europas. Und jetzt geht es darum, möglichst tatsächlich entgegen der bisherigen bedauerlichen Statistenrolle da an den Verhandlungstisch zu kommen und um Einfluss nehmen zu können, damit es ein stabiler möglicher Friedensschluss wird, der tatsächlich für Europa Stabilität bringt, mit robusten Sicherheitsgarantien und nicht irgendein Schein- oder Diktatfrieden, der überhaupt keine Lösung ist.
Mit allem Einsatz, das heißt auch Taurus-Marschflugkörper?
Ich glaube, jetzt stellt sich erstmal die Frage, und dazu gibt es ja die Gespräche zwischen den europäischen Staatschefs und Außenministern, da gemeinsam eine Sprache zu finden. Aber auf jeden Fall ist es klar, dass es in unserem Interesse ist, dass Putin nicht Erfolg haben darf mit dieser Aggression, dass sonst andere Länder die Nächsten sind. Und es hat doch gute Gründe, dass Staaten wie Schweden, Finnland, die diese besondere Tradition der Neutralität hatten, bewusst NATO-Mitglieder geworden sind, in Abkehr von einer Tradition, weil sie ganz genau wissen, gerade weil sie so eine Grenze haben, Finnland und eine Geschichte mit Russland, dass sie sich zutiefst bedroht fühlen, aus guten Gründen.
Das und, ist wirklich insofern ideologiebetriebene ist das, Außenpolitik, die hat mit der Realität
gar nichts mehr zu tun. Das ist die Realität von Menschen in Finnland zum Beispiel.
Das ist eine ideologiebetriebene Außenpolitik, die mit der Realität nichts zu tun hat. Die USA und Russland treffen sich morgen in Saudi-Arabien und werden die Eckpunkte eines Friedensschlusses sozusagen dort wahrscheinlich vielleicht sogar verkünden, weil das sehr hochrangig ist. Die beiden Außenminister sind da. Und danach wird dann Ukraine dazugeholt. Und wenn wahrscheinlich ganz am Schluss werden die Europäer noch dazugeholt, wenn nichts mehr zu beschließen gibt. Und in diesem Moment zu sagen, so wir Europäer müssen jetzt noch zusammenkommen und darüber nachdenken, wie wir einen Diktatfrieden, nein, wer einen Diktatfrieden jetzt die ganze Zeit moniert, Sie haben jetzt gerade von Diktatfrieden gesprochen, wer von einem Diktatfrieden, ja, was heißt das denn, dass das Sterben für sie weitergehen soll, dass weiter der Krieg dort weitergehen soll, dass da Menschen weiter abgeschlachtet werden in einem sinnlosen Abnutzungskrieg, der militärisch gegen die Atommacht Russland nicht zu gewinnen ist. Die USA ziehen sich zurück. Wollen Sie jetzt als Europäer ersetzen die USA? Sie werden weder militärisch noch wirtschaftlich die in der Lage sein, nur ansatzweise die USA dort zu ersetzen.
Sehen Sie denn da, Frau Dardenne, und deshalb, auch eine Belohnung Putins, der ja den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat?
Es geht nicht um Belohnung.
Oder sagen Sie, das ist kein Angriffskrieg?
Nein, wir haben das immer als einen Angriffskrieg auch verurteilt, anders als andere Parteien. Haben wir auch den Irakkrieg beispielsweise der USA als völkerrechtswidrig auch verurteilt oder auch den Jugoslawienkrieg der NATO. Anders als andere. Wir haben keine doppelten Maßstäbe. Wir haben keine Doppelmoral in der Außenpolitik. Aber was wir auch haben, ist, dass wir Realpolitik machen. Wir sehen dort die Ursache, das hat ja Präsident Trump auch selbst offen gesagt. Er hat gesagt, ich zitiere, ich kann Putin sogar nachvollziehen. Zitat Ende. Verteidigungsminister Hegseth hat jetzt noch mal in den USA gesagt, dass es völlig unrealistisch ist, eine NATO-Mitgliedschaft. Das ist die Ursache dieses Konfliktes. Und darin liegt auch die Lösung dieses Konfliktes. Es wird darauf hinauslaufen, dass die Ukraine ein souveräner, sicherer Staat ist, aber ein neutraler. Und das ist auch die Voraussetzung gewesen im Budapester Memorandum beispielsweise, was immer schnell vergessen wird, dass die Ukraine die Neutralität behält. Aber durch die Integration der Ukraine in die
militärischen Strukturen... Ein souveräner Staat kann selbst entscheiden über seine Bündnisse.
Nein, das Bündnis selber entscheidet, ob sie jemanden aufnehmen oder nicht.
Nein, ein Staat und kann beantragen. Sie wollen einen Vasallen Russlands.
Ja,
sie
wollen nein, das wollen wir nicht. Wir sagen auch beispielsweise, dass Zypern auch ein Territorialkonflikt mit der Türkei sollte nicht in die NATO aufgenommen werden. Und das ist auch in der NATO-Charta so festgeschrieben. Länder, die Territorialkonflikte haben, dürfen nicht aufgenommen werden in der NATO. Und dieser Konflikt ist ja nachweislich da. Selbst, dass die Grenzen von 2014 nicht mehr erreichbar sind, sagt ja die US-Administration. Ich bin dafür, dass man das erstmal unterstützt, aber unter der Prämisse, dass die US-Amerikaner, die selbst mitverantwortlich sind für diesen Krieg durch die NATO-Erweiterung, dass sie da auch zahlen und nicht wir Europäer als die Zahlmeister hier ausgemacht werden. Und dann auch noch die USA sagen, wir werden keine Soldaten schicken, aber es sollen die Europäer dahin. Ich halte das für völlig inakzeptabel, dass da deutsche Bundeswehrsoldaten an die Grenze zu Russland geschickt werden, um dann auf ewig sozusagen in die Konfrontation zu kommen mit Russland und dann eventuell in einem Ernstfall, wenn es brüchig wird, weil das muss man, diese Fragen muss man beantworten, wenn der Waffenstillstand brüchig wird, würden dann Bundeswehrsoldaten im Krieg sich befinden zu Russland und auf russische Soldaten schießen. Und das halte ich für völlig verantwortungslos, wenn man diese Politik
unterstützt. Der Erzählung, die NATO zum Schuldigen dieses Krieges zu machen. Putin hat die Ukraine angegriffen, niemand sonst. Und was ich wichtig finde, ist, dass die Bundesregierung, die jetzige und auch eine zukünftige, sowohl den engen Schulterschluss mit dem NATO-Generalsekretär Rutte sucht und vor allem mit der polnischen Ratspräsidentschaft. Also dass Kanzler Scholz kürzlich, als er den noch Präsident Biden zu Gast hatte in Berlin, Donald Tusk nicht eingeladen hat zu einem Treffen im Kanzleramt, aber eben Franzosen und Briten, da hätte Polen mit an den Tisch gehört. Sowohl als generell sehr wichtiger Partner, das Weimarer Dreieck, finde ich, muss viel ernster genommen werden und wieder mit Leben gefüllt werden in Europa, als auch jetzt mit der polnischen Ratspräsidentschaft. Also da sehe ich große Versäumnisse
der jetzigen unterstützen Sie nicht die Friedensbemühungen
Außenministerin der USA. Und Bundeskanzler.
Wollen Sie sie torpedieren?
Sie suchen sich das immer mit dem Vasallentum oder der Souveränität aus, wie es passt. Wir haben auch europäische Sicherheits- und Friedensinteressen und die wollen wir gemeinsam in der NATO auch wahrnehmen, aber dazu gehört nicht, Europa zu einer russischen Einflusssphäre zu machen. Und insofern muss das besprochen werden. Und gleichzeitig müssen wir was dafür tun, dass wir mehr Verantwortung übernehmen, militärisch und auch wirtschaftliche Stärke haben.
Das ist Realitätsverweigerung,
Darlene, muss ich sagen. Ich würde noch mal gerne auf die USA schauen und das, was passiert, wenn die USA sich aus einer Weltregion zurückzieht. Das hat man zum Beispiel am Beispiel Syrien gesehen. Daher ist die Frage, ob die Instabilität im Nahen Osten nicht zuletzt auch mit der Rückzugspolitik Obamas zusammenhängt, mit dem Vakuum, das dort entstanden ist, in das Putin dann ja auch reingegangen ist. Ist das den USA und auch Trump bewusst, was passiert, wenn sie sich zurückziehen aus Regionen, dass da eben ein Vakuum entsteht?
Also viele Menschen im Nahen Osten würden Ihnen jetzt genau das Gegenteil entgegnen und sagen so, durch die Einmischung, die Regime-Change-Kriege, die Angriffe, diese militärischen Offensiven, auch der USA im Nahen Osten, im Nahen Mittleren Osten, wird es erst zu einem Pulverfass und wird destabilisiert. Ich meine, die Destabilisierung des Iraks durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA an der Seite von Großbritannien und vielen anderen Staaten in Europa, unter anderem auch Ukraine beispielsweise, hat dazu geführt, dass der IS dort entstanden ist. Der IS, der dann gewütet hat in Libyen, in Syrien, Teile sogar in der Türkei. Dann der Putsch, der CIA-Putsch, ja, Irak, der CIA-Putsch damals gegen im Iran. Hat dazu geführt, dass dann die Mullahs rangekommen sind und eben ein progressiver Präsident dort geputscht wurde wegen seiner Umverteilungspolitik. Und dann hat man das andere Extrem bekommen, was viel schlimmer ist, nämlich die Mullahs. Und genauso ist es ja jetzt hier mit dem Gaza-Krieg beispielsweise. Also ich denke, es wäre richtig, wenn sich alle an das Völkerrecht halten, an die UN-Charta und die Vereinten Nationen als die einzige internationale Institution gestärkt wird. Das Problem ist, sie halten sich nicht daran, wenn der eine Tür aufmacht, geht der andere auch durch diese Tür. Wenn man zum Beispiel in Jugoslawien angegriffen und bombardiert hat und später Kosovo einseitig anerkannt hat, ist er kein Mitglied der Vereinten Nationen, dieser Staat. Aber andere Länder haben es einseitig anerkannt, haben sich andere Länder auch das Beispiel genommen und haben gesagt, ja, dann machen wir das genauso. Und das ist das Problem des Nihilismus. Wenn man Recht und Gesetz nicht mehr achtet und die internationale Architektur nicht mehr achtet, dann hat man eben mit Instabilitäten zu tun und nicht, weil die USA sich zurückziehen. Ich meine, sie haben ja das eingebrockt mit den ganzen Dschihadisten, die sie damit ausgerüstet haben, auch in
Syrien. Bleiben wir noch mal kurz beim Nahen Osten, Frau Teuteberg. Die Region ist ja spätestens seit dem barbarischen Überfall der Hamas auf Israel ein Pulverfass. Wenn man sich jetzt anschaut, wen Trump auch in die Region schickt, also zum einen Botschafter Mike Huckabee, aber der Verteidigungsminister Pete Hegseth hat da auch klare Meinungen. Beide kommen aus einem Lager der christlichen Nationalisten, also würde ich es mal formulieren. Was bedeutet das denn auch gerade für diesen Konflikt?
Also ich finde jedenfalls, die deutsche Position sollte klar sein, dass auch wenn ich das Wort nicht so mag, es ist ausfüllungsbedürftig, aber dass wir an der Seite Israels stehen, dass das deutsche Staatsräson ist, dass wir aber vor allem das auch mal ausfüllen und anders als in letzter Zeit auch endlich mit NATO-Partnern gleichstellen bei dem Thema Waffenexporte Israel. Die Täter-Opfer-Umkehr, die ganz oft betrieben wurde jetzt in der Diskussion über den 7. Oktober danach und den Gaza-Konflikt, dem auch entgegenzutreten und weiter an der Seite Israels zu stehen, ist ganz wichtig, denn die sind bedroht von allen Seiten. Der Iran steckt hinter vielem. Umso wichtiger ist es, konsequenter dagegen zu arbeiten, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Da sind übrigens auch Fehler in Deutschland gemacht worden. Da wäre es früher besser gewesen, diesen Realitäten ins Auge zu sehen, dass der Iran sich nicht hält an die Abkommen, die dann Trump gekündigt hat, der auch. Das ist ganz wichtig, dass wir da nicht, ich finde, haben wir oft bei vielen einen sehr selbstgerichteten Blick aus Deutschland auf Israel, bei den Bedrohungen, die von allen Seiten haben. Mhm. Und es gilt, ihre Sicherheit zu schützen und an möglichen Verhandlungslösungen gerne mitzuarbeiten. Aber ich würde auch nicht immer vorher Bewertungen abgeben, über die Diplomaten anderer Staaten. Okay. Wichtig ist, wie wir diesen Konflikt betrachten. Und ich finde auch die mediale Darstellung auf die Debatte bei uns, die schafft auch eine vermeintliche Gleichwertigkeit zwischen Terroristen und dem Militär eines demokratischen Rechtsstaates, auch in der Berichterstattung und Darstellung des ganzen der Geiselfrage, die oft schwer zu ertragen ist.
Inwiefern wird denn die Außenpolitik der USA konfrontativer, auch gerade in dem Bereich?
Naja, man sieht ja im Nahen Osten, Donald Trump möchte über 2 Millionen Palästinenser vertreiben aus dem Gazastreifen. Das ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und da erwarte ich von einer Bundesregierung, egal wie sie dann aussieht nach dem 23. Februar, dass man da ganz klar und deutlich auf der Seite des Völkerrechts steht und sich dagegen wendet, dass es da eine ethnische Säuberung gibt. Ich halte es für unmöglich, dass die deutsche Bundesregierung weiterhin Waffen liefert in dieses Kriegsgebiet an Israel, trotz zahlreicher Berichte über mutmaßliche Kriegsverbrechen, trotz des internationalen Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den Premierminister Netanyahu, gegen den ehemaligen Verteidigungsminister Gallant, trotz der Klagen auch vor dem Internationalen Gerichtshof, wo der Internationale Gerichtshof gesagt hat, dass es sehr plausibel ist, die Begründung, dass es dort einen Völkermord gibt. Ich halte das für hochgradig unverantwortlich. Die Waffenexporte müssen gestoppt werden. Und Deutschland sollte einen Beitrag leisten zu einem Frieden dort im Nahen Osten, indem man nicht nur das Existenzrecht Israels selbstverständlich verteidigt, sondern auch die Existenz eines unabhängigen Staates Palästina in den Grenzen von 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Und das würde auch tatsächlich wieder zum Völkerrecht auch verhelfen, auch gegen diese Vertreibungspolitik, die ganz klar völkerrechtswidrig ist. Ich weiß nicht, worauf man da wartet, um das zu bewerten, was die US-Administration jetzt dort plant. Das ist völlig inakzeptabel. Und das zeigt aber auch, dass man eine Doppelmoral in der Außenpolitik hat. Der eine wird kritisiert wegen Völkerrechtsbruch und der andere wird es nicht. Und damit macht man sich selbst zum Obst im ganzen globalen Süden, wo wir auch unsere Außenpolitik völlig bemitleidenswert belächelt wird.
Geht es dabei wirklich um Völkermord?
Nee, ich finde den Vorwurf unsäglich und es gibt auch durchaus auch völkerrechtlich auch andere kritische Meinungen zu diesem Gutachten. Das ist kein Urteil dieses Gerichtshofs und es ist auch spannend, sich anzusehen, wer das betrieben hat. Das sind auch keine Staaten, die Völkerrecht und Menschenrechte ansonsten achten. Ich finde, gerade das spricht gegen den angeblichen Anspruch, die Singularität des Holocaust so hochzuhalten. Es gibt hier ein riesiges Sicherheitsproblem für Israel und gleichzeitig gehört ja zur Wahrheit auch, dass es schwer ist, Verhandlungspartner auf der palästinensischen Seite, mit denen man auch vernünftig verhandeln kann und nicht Hamas-Terroristen zu finden. Und es gab ja auch schon Friedenspläne und auch Angebote für eine Zwei-Staaten-Lösung, die abgelehnt wurden. Also die Sache ist ja komplizierter, als dass es nur so wäre, dass da niemand bereit wäre, zu Lösungen zu kommen, sondern das ist sehr viel komplizierter. Aber trotzdem finde ich diese Anerkennung, wer steht in dieser Region eher für Stabilität und auch für die Werte, die uns wichtig sind. Und das ist Israel. Und jetzt müssen wir schauen, wie können wir mitwirken, positiv an einer stabilen Verhandlungslösung, die auch für Palästinenser eine Möglichkeit dort bringt.
Frau Dahlin, wir sind quasi am Schluss der Sendung. Ich würde gerne noch eine Schlussfrage stellen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Muss die Außenpolitik sich wieder stärker realpolitisch, aber auch moralpolitisch ausrichten?
Nee, also das Gift für die Außenpolitik ist Moral, ist eine Hybris. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen, besonders unter einer grünen Außenministerin. Wir brauchen mehr Realpolitik, wir brauchen geopolitisches Hintergrundwissen für die Außenpolitik. Eine Außenpolitik, die sich nach den eigenen Interessen formiert und nicht nach Moral oder Hypermoral oder eben nach den Interessen anderer Staaten, wie beispielsweise durch die Stationierung von US-Angriffswaffen auf deutschem Boden. Das ist nicht im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland.
Muss Außenpolitik wieder stärker realpolitisch und moralpolitisch ausgerichtet werden?
Realpolitik ist unbedingt nötig. Allerdings sehe ich das nicht im Gegensatz zu Werten, sondern man muss mit Realismus und realpolitischen Maßnahmen rangehen, um auch seinen Werten zu dienen. Und die Stationierung amerikanischer Waffen sehe ich ausdrücklich nicht als Problem, sondern durchaus als Teil unserer Sicherheitsarchitektur. Wir brauchen da eher mehr Zusammenarbeit, wie gesagt. Aber das Entscheidende ist, dass wir nicht ständig über Dinge reden, die wir gar nicht können, die wir dann nicht unterlegen durch militärisches und wirtschaftliches Gewicht und auch Anerkennung diplomatisch, sondern dass wir stärker ins Handeln kommen und das auch durch Stärke unterlegen, was wir außenpolitisch erreichen wollen. Und dafür ist die Wirtschaftswende in Deutschland so wichtig nach der Bundestagswahl, um auch Verantwortung bei den Verteidigungsausgaben und sonst in der Außenpolitik verlässlich wahrzunehmen und hoffentlich gut zusammenzuarbeiten, auch mit den USA und mit all den Partnern in Europa, insbesondere mit Polen, finde ich.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr engagierte Diskussion von Sevim Dardelin für das Bündnis Sarah Wagenknecht und Linda Teuteberg von der FDP. Und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden, das letzte Thema unserer Themen vor den Bundestagswahlen. Diesmal ging es um die Außen- und Sicherheitspolitik. Morgen sehen Sie um 22.15 Uhr an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen und das ganze Phoenix-Team wünscht Ihnen noch einen guten, informationsreichen Abend bei Phoenix. Vielen Dank.